Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder auch öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Ruth-Kathrin Laupert-Scholz, Soziologin, Gründerin der Granatapfel-Kulturvermittlung, Trägerin des Menschenrechtspreises 2023 der Stadt Graz und eine Vaterjüdin, wie sie selbst in ihrer Bio schreibt. Danke fürs Kommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Super. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache vielleicht kurz deinen Lebenslauf, weil dich vielleicht nicht alle kennen. Abgeschlossenes Studium der Soziologie, da haben wir beide uns kennengelernt, an der KF in Graz. Abgeschlossenes Studium interreligiöser Dialog, Begegnung von Juden, Christen und Islam an der Donau-Uni Krems. 10-jährige Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut für Soziologie mit dem Schwerpunkt Religionssoziologie. Zertifizierte Kulturvermittlerin im Museums- und Ausstellungswesen. Gründung Granatapfel Kulturvermittlung 2013, also da haben wir schon 10 Jahre hinter uns gebracht. Darüber werden wir sicher auch noch einiges reden. Als Expertin im ReferentInnenpool zahlreicher Unis, Hochschulen und Bildungsinstitutionen. Ja, wie gesagt, Menschenrechtspreis der Stadt Graz 2023, da warst du dann doch relativ groß in der Zeitung. Und zeigt dein Gesicht gegen Diskriminierung, Antidiskriminierungsstelle Steiermark 2023. Das waren so die Eckpunkte, die ich gefunden habe. Da fehlt sicher ein bisschen was, aber dem werden wir uns noch nähern. Fangen wir mal mit dem Komplexen an. Wir haben uns beim Soziologiestudium kennengelernt. Hast du dich eigentlich damals mit dem Judentum schon intensiver befasst? Immerhin war ja so die Gründungsgeneration oder die maßgebliche Generation der Soziologie in Österreich und in Deutschland durchaus jüdisch. Also was weiß ich, Marie Jaro da, Paul Lazarsfeld, auch mein Lieblingssoziologe Norbert Elias, die hatten eigentlich alle jüdischen Background. Hat dich das beim Studium schon beschäftigt?
Ich mich privat mit dem Thema Judentum beschäftigt, aber habe da nicht den Connex zum Studium eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt hergestellt. Viel zu wenig, was ich im Nachhinein jetzt durchaus anders machen würde oder anders sehen würde.
Mhm. Ich bin ein bisschen sprunghaft, das wirst du noch merken in meinen Fragen. Wir springen gleich mal zu deiner Family. Dein Vater Anthony Scholz ist in Graz sehr bekannt. Kannst du mir trotzdem ein bisschen mehr über die Familiengeschichte der Scholzens erzählen?
Mein Vater Anthony Scholz war GVB-Direktor einstiger, als solcher möglicherweise, wie du sagst, relativ bekannt. Bis zu seiner Pensionierung, die jetzt auch schon eine Zeit lang her ist, 15 Jahre circa. In meiner Biografie, du hast es richtig erwähnt, steht Vater jüdisch. Das heißt, ich bin von der väterlichen Seite her jüdisch. Mein Vater ist jüdisch, wobei er selbst immer betont, nicht in einer religiösen Familie aufgewachsen zu sein. Und er selber, ich würde sagen, er hat wenig Beziehung zur Religion. Zumindest würde er das so sagen für seine jüngeren Jahre. Jetzt da könnte ich das nicht für ihn beantworten, diese Frage. Aber er selbst sagt immer, dass er durch den Waldheim-Wahlkampf dann eigentlich zu einem bewussten Juden geworden ist und zu dem Zeitpunkt auch in die Kultusgemeinde eingetreten ist und dann aber relativ schnell Vizepräsident geworden ist für 10 Jahre in der israelitischen Kultusgemeinde Graz damals, die ja dann später aufgelöst worden ist. Und insofern wahrscheinlich ein bisschen einen Bekanntheitsgrad hatte, weil, soweit ich das damals mitbekommen habe, eher sehr stark für die Agenten nach außen zuständig war. Das heißt, ein bisschen so das Sprachrohr für die IKG Graz damals war.
Und bei ihm, vielleicht an der Stelle ein kleiner Hinweis, ich habe ein Interview von Radio Helsinki gefunden. Weiß nicht, ob du das kennst. Martin Doppler und Jörg Martin Willnauer haben deinen Papa interviewt. Link werden wir dann in die Shownotes packen, ist nämlich ein schönes Interview. Bei ihm war es quasi umgekehrt, da war die Mutter Jüdin und der Vater war evangelisch.
Ganz richtig, der Vater war kommunistischer Widerstandskämpfer und beide haben sie im englischen Exil kennengelernt, im Austrian House, Young Austria.
Und er ist, glaube ich, in London mal groß geworden, quasi die ersten Jahre, war dann in Israel.
Er ist am 2. Mai 1945 geboren, auch recht spannend, 6 Tage vor dem offiziellen Kriegsende in Mitteleuropa groß geworden, ist er nicht dort. Er hat seine Säuglingszeit dort verbracht, würde ich sagen. Seine Mutter ist 1946, meine Großmutter, recht kompliziert damals durch Europa zurückgekommen. Ich glaube, wir waren recht lang in Paris und Umgebung. Da noch einmal einen eigenen Aufenthalt, bis sie nach Österreich einreisen durften. Mein Großvater ist als kommunistischer Widerstandskämpfer relativ bald nach dem Krieg mit einer Privatmaschine von Tito eingeflogen worden.
Also total viel spannende Geschichten, wenn wir ehrlich sind. Ja, hört sich mal das Interview mit Vater Scholz an und wir gehen jetzt ein bisschen in die Gegenwart wieder. Vater Jüdin, das habe ich gelernt, ist quasi maßgeblich, weil das Judentum eigentlich religiös gesehen von der Mutter vererbt wird. Das heißt, du müsstest jetzt quasi orthodox konvertieren, um für alle und überall als Jüdin zu gelten.
Ganz richtig, und das habe ich nicht gemacht, und so wie die Zeiten im Moment sind, wird das auch immer schwieriger, also das liberalisiert sich nicht, sondern es wird immer schwieriger. Im Moment hätte ich gar nicht die Möglichkeit, rein formal überzutreten oder nur ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schwer möglich. In Mitteleuropa, in der orthodoxen Linie, in der liberalen, in der modernen Linie wäre das möglich, aber das würde dann in Mitteleuropa auch wieder nicht anerkannt werden. Mir ist es immer wieder wichtig zu sagen, dass ich Vaterjüdin bin, gar nicht, weil es für mich persönlich irgendeine Wichtigkeit hat, sondern weil es innerhalb des Judentums immer wieder die Diskussionen und auch durchaus Streitereien gibt, wer darf fürs Judentum sprechen. Und ich möchte das von Anfang an sehr klar und transparent für alle Beteiligten kommunizieren, wer ich bin, woher ich komme und wie ich spreche. Das ist eigentlich der Grund, warum das so explizit auch auf der Homepage steht.
Das heißt aber, deine Kinder sind auch nicht jüdisch.
Meine Kinder sind auch nicht jüdisch, ich bin auch nicht jüdisch. Ich habe da ein bisschen so innerhalb der jüdischen Gemeinde Graz einen Sonderstatus, weil ich dort auch ein bisschen sozialisiert worden bin, weil mein Vater 10 Jahre Vizepräsident war, dass ich die einzige Person sozusagen bin, die von extern, die nicht halachisch-jüdisch ist, so wie man das offiziell nennt, zu allen Festen und Feiertagen und Gebetszeiten eingeladen ist.
Eigentlich ganz schön schwer, oder? Also ich denke, Religionen haben ja an und für sich den Anspruch, sich möglichst gut weiter zu verbreiten. Da ist es ja eigentlich schwer, weil da hast du einfach verschiedene Ausschlusskriterien, wo du dann quasi nicht offiziell als Jüdin giltst.
Also ich würde sagen, dass das sicher ein wesentlicher Punkt ist, wo das Judentum sich unterscheidet von den anderen monotheistischen Religionen, Christentum und Islam, die sich als missionierend oder missionarisch verstehen. Das Judentum hat diesen Anspruch überhaupt nicht, möchte nicht missionieren und, glaube ich, hat auch nicht den Anspruch, sich so großartig weiter zu verbreiten. Es gibt wohl in Österreich wenig, aber innerhalb des deutschen Judentums Diskussionen in Richtung, jetzt sind wir eh schon so wenig, sollten wir uns da nicht ein bisschen aufmachen und ein bisschen offener werden. Aber ich glaube, es ist relativ klar nach wie vor, wer halachisch-jüdisch ist und wer nicht.
Mhm. Wie ist denn generell die jüdische Gemeinde, und ich trenne das jetzt bewusst, die jüdische Community in Graz, aufgestellt? Wie viele Leute sind es? Wie aktiv sind die?
Also grundsätzlich sehr, sehr klein. Wir sind circa 120 Personen. Das gilt nicht nur für Graz, den Großraum Graz, die Steiermark, sondern für die Bundesländer Kärnten, Steiermark und das Burgenland. Das heißt, man kann sagen, dass in ganz Südostösterreich nicht mehr als 120 Juden und Jüdinnen leben. Das heißt, es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe an Menschen, wobei es da natürlich ein bisschen eine Dunkelziffer gibt, weil einige Juden, Jüdinnen hierher ziehen und sich jetzt nicht bei der jüdischen Gemeinde oder IKG, bei der israelitischen Kultusgemeinde, melden würden. Andererseits sind von diesen 120, die da offiziell genannt sind, auch schon einige weggezogen und haben ihre Wurzeln vielleicht da hier in der Steiermark, aber leben schon seit Jahren, Jahrzehnten woanders. Also ungefähr diese 120, das wird ungefähr stimmen. Grundsätzlich eine sehr kleine Gruppe und eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Und es gibt leider auch sehr wenig Kontakt zwischen jenen, die sich traditionell der jüdischen Gemeinde zugehörig fühlen und offiziell Mitglied sind und sozusagen vielleicht, ich sage jetzt einmal, zugezogenen säkularen Juden und Jüdinnen, die vielleicht aufgrund ihres Studiums daherkommen oder aufgrund aus anderen Gründen, da gibt es ganz, ganz wenig Kontakt miteinander, bis gar keinen. Das heißt nicht nur, dass die Gemeinde sehr klein ist, es ist auch wenig soziales Leben miteinander, würde ich sagen, im Moment. Die jüdische Gemeinde bemüht sich punktuell immer wieder, sehr viel für ihre Mitglieder zu machen. Das ist aber auch immer wieder abhängig aufgrund von innerjüdischen politischen Agenten, wie viel Angebot es da gibt, mal mehr, mal weniger.
Jetzt hast du ja vor mehr als 10 Jahren den Granatapfel gegründet und ihr bietet dort unter anderem Workshops, Spaziergänge oder auch das Programm mit dem schönen Namen Tacheles reden. Und du setzt dich dort vor allem auch, habe ich auf deiner Website gelesen, für den muslimisch-jüdischen Dialog ein. Frage dazu, gibt es den überhaupt noch?
Gute Frage. Kann ich jetzt als solche nicht beantworten. Der 7.10.2023 war einfach eine ganz, ganz starke Zäsur für mich in meinem privaten Leben, natürlich im beruflichen Leben, insgesamt, wie ich mich empfinde in dieser Welt. Hab nach wie vor mit meinen muslimischen Kolleginnen Kontakt, bin da nach wie vor im Dialog und in einem sehr guten Einvernehmen. Wenn ich das jetzt sagen kann, die Zeit ist noch zu kurz, um sagen zu können, wie es mit dem jüdisch-muslimischen Dialog jetzt mittelfristig weitergeht. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, genau dieses Format zu betreiben. Das war einfach vor diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die da jetzt mit Oktober 2023 so stark geworden sind, also ein Herzensprojekt von mir, weil auf der religiös-theologischen Ebene, auch auf der kulturellen Ebene, gerade das Judentum und der Islam sehr, sehr viel gemeinsam haben, wo wir eine tiefere Verständnisebene haben, als zum Beispiel mit dem Christentum. Also ich mache sehr viel Trialogveranstaltungen auch, aber das ist noch einmal eine andere Verständnisebene. Als Beispiel nenne ich da zum Beispiel Speisevorschriften, wo wir eine ganz andere Verständnisebene miteinander haben, das Judentum und der Islam im Gegensatz zum Christentum. Aber da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele auch diesbezüglich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass aufgrund dieser großen politischen Differenzen wir gar nicht dorthin kommen, diese inhaltlichen Gemeinsamkeiten zu reflektieren. Und das war mir eben so wichtig und die Motivation, diesen jüdisch-muslimischen Dialog zu gründen, und der ist eine Zeit lang sehr gut gelaufen. Der 7.10. hat auch mit dem jüdisch-muslimischen Dialog was gemacht. Was genau, kann ich noch nicht sagen, aber es gibt den Willen und das Bemühen, mittelfristig das weiterzuführen.
Vor mir liegt die aktuelle Ausgabe der Zeit, der Wochenzeitung. Und da habe ich den interessanten Artikel gelesen, dass ungefähr, also ein bisschen über 20% der Bevölkerung in Israel Araber und Araberinnen sind. Das ist ja vielleicht jetzt gar nicht bei uns so breit bekannt, löst aber natürlich die Notwendigkeit von sehr viel Dialog im Land aus, der wahrscheinlich momentan auch eher erlegen ist. Meine Frage ist ein bisschen so, wie oft warst du schon in Israel? Wie intensiv beschäftigst du dich mit dem Land?
Also Israel ist unglaublich wichtig für mich persönlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie für die allermeisten Juden und Jüdinnen weltweit in der Diaspora, weil es einfach diese, ich sage jetzt einmal Klammer auf, Anführungszeichen auf, vermeintliche, Klammer zu, Anführungszeichen zu, sichere Heimstätte aller Juden und Jüdinnen ist, und das ist sie immer noch. Und bei mir ist es zusätzlich noch so, dass nach der Shoah, nach dem Holocaust, mehr oder weniger meine ganze Familie, die überlebt hat, nach Israel gegangen ist oder währenddessen oder davor. Und meine Großmutter die einzige war der Familie, die nach Österreich zurückgekommen ist. Das heißt, ein guter Teil meiner Familie lebt in Israel. Ich habe da einige Cousinen, mit der ich mich sehr, sehr eng verbunden fühle, auch Neffen und Nichten, die da jetzt da auch in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen mehr oder weniger involviert sind. Das heißt, die Verbindung zu Israel ist eine sehr enge. Israel ist mir unglaublich wichtig auf ganz, ganz viel verschiedenen Ebenen und ist immer noch so ein bisschen eine Rückversicherung für alle möglichen Pogrome weltweit und Anfeindungen dem Judentum gegenüber. Du hast angesprochen, die arabische Bevölkerung in Israel. Ja, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Auch arabische Parteien sitzen im Parlament. Es war immer präsent, dass dieses Land ein sehr multikulturelles, multireligiöses Land ist, mit all seinen Themen, mit denen es dealen muss und kann und darf. Da liegt eine große Chance drinnen, wird aber oft auch geprüft, wie wir jetzt da gerade wieder sehen.
Ich war vor kurzem bei einer kleinen internen Veranstaltung, bei der du mit dem Historiker David Kriebeneck gemeinsam den Antisemitismus ein bisschen vorgestellt hast. Und ich denke mir, das ist vielleicht unser Kernthema heute. Allerdings haben wir natürlich nicht so viel Zeit. Aber wie würdest du den Begriff kurz beschreiben? Wie hat er sich im 21. Jahrhundert verändert? Oder sagen wir nach 45 vielleicht?
Die Erscheinungsformen des Antisemitismus, hätte ich gesagt, haben sich noch einmal erweitert, sind noch einmal ausdifferenziert worden. Wir haben so etwas wie einen sekundären Antisemitismus, einen Antisemitismus nach 1945. Und was eben seit Ende der 1960er Jahre sehr stark geworden ist, immer stärker anfänglich, noch nicht die Intensität hatte, aber gerade jetzt, dass so eine unglaubliche Dynamik aufgenommen hat in letzter Zeit, ist dieser linke Antisemitismus, der wohl schon länger von Seiten der jüdischen Gemeinden ganz stark spürbar war, wo die jüdischen Gemeinden im deutschsprachigen Raum, wenn man sie gefragt hat, ganz klar gesagt haben, der linke Antisemitismus ist jener Antisemitismus, den sie am meisten spüren, in Form von Zuschriften, in Form von kritischen Auseinandersetzungen, ist lange in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich so wahrgenommen worden. Und das ist schon jene Form von Antisemitismus, der mich auch am allermeisten beschäftigt, weil ich mich da politisch beheimatet gesehen habe und gefühlt habe. Und das ist jetzt auch so ein Stück weit zerbrochen, wo ich das Gefühl habe, dass ich sehr viel von meiner politischen Heimat, von meiner sozialen Heimat verloren habe in diesem linkspolitischen Spektrum, wo ich ganz viel differenzierte Formen von Antisemitismus sehe. Und das ist die Mitte der Gesellschaft, das sind nicht die Ränder der Gesellschaft.
Ja, du hast schon gesagt, also jetzt ist es besonders spürbar, denke ich, in der Diskussion um den Konflikt, dass tatsächlich von linker Seite halt anscheinend aus Solidaritätsgründen, möglicherweise aber sind die dann vielleicht doch eher vorgeschoben, dass sehr viel Kritik kommt. Auch in der Ausgabe der Zeit, ganz ein spannender Artikel über den Berliner Kultursenator, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der wollte eigentlich für Förderungen im Kulturbereich eine Antisemitismus-Klausel einführen. Und hat von Kunst- und Kulturseite dermaßen eine Breitseite bekommen dafür. Also du konntest als Kulturverein zum Beispiel nur eben eine Förderung bekommen, wenn du dich verpflichtest, dass du nicht antisemitisch agieren wirst. Offensichtlich hat es so vielen gegen den Strich gebürstet, dass er das quasi auch wieder zurücknehmen musste. Offiziell schiebt er da juristische Gründe vor, aber in Wahrheit war da ein enormer Widerstand, der schon echt verwunderlich ist. Also wir sind ja beide, glaube ich, eher aufgewachsen in einer Welt, wo klar war, wer welche Botschaften hat, und das ist jetzt alles eigentlich nicht mehr kontrollierbar. Hast du trotzdem Hoffnung, dass der Dialog in absehbarer Zeit in Israel mit den Nachbarländern, aber auch bei uns wieder zivilisierter wird? Oder hast du die Befürchtung, dass das jetzt dann noch eine Zeit lang auf dem Level weitergeht?
Ich glaube, man muss es sehr stark differenzieren, auch von der Zugangsweise, auch von der Betrachtungsweise. Ich meine, grundsätzlich ist dieser Konflikt, diese kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten jetzt ein Kriegsschauplatz. Und es gibt ja mehrere Kriegsschauplätze auf der ganzen Welt. Spannenderweise ist das, was genau dort in und um Israel vorgeht, in den Medien bei uns immer sehr, sehr stark präsent. Und weiß ich nicht, ob wegen dieser Präsenz oder unabhängig davon auch sehr viel Meinung von der Bevölkerung in Bezug auf diesen Konflikt eingenommen wird. Und der wird oft sehr, sehr emotional nach außen getragen. Also es gibt, glaube ich, keinen anderen Konflikt, wo so viele Menschen so eine klar fundierte Meinung haben wie zu diesem Konflikt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Es gibt andere Konfliktherde, die haben noch viel, viel mehr Betroffene, viel, viel mehr Flüchtlinge, Todesopfer. Aber Israel ist immer so ein bisschen so seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten so ein Brennpunkt der politischen Auseinandersetzung hier bei uns auch. Und dann, ich möchte es schon sehr, sehr klar trennen, nicht weil es zu trennen ist, aber weil es von der Betrachtungsweise und von der Zugangsweise, glaube ich, schon zwei unterschiedliche Geschichten sind, dann muss man sich eben überlegen, was macht es bei uns in Europa, in Mitteleuropa, in Österreich, in der Steiermark und in Graz? Und das ist eben auch da auf dieser Ebene sicher der Konflikt, der da am stärksten auch vor Ort eine Ausdrucksweise findet. Und wir haben wöchentlich in unseren Zeitungen, dass zum Beispiel Schulen und andere Bildungseinrichtungen sehr, sehr stark damit beschäftigt sind, diese Positionen zu klären und dass SozialarbeiterInnen, Pädagoginnen, Lehrpersonen oft überfordert sind, da irgendwie eine Ordnung oder eine Schlichtung hineinzubringen. Das ist einmal eine interessante Analyse. Da kann man sich dann fragen, warum das so ist, warum gerade dieser Konflikt so stark auf uns reflektiert. Aber ich würde sagen, was mich persönlich anbelangt und mein Gefühl in der Welt zu sein, ist seit 7.10. ein deutlich anderes. Und ich würde sagen, dass sehr viel Formen von Antisemitismus unglaublich angestiegen sind seitdem. Und das ist etwas, was mich schon sehr berührt und belastet.
Wie kriegst du das mit? Also hat zum Beispiel die Verleihung des Menschenrechtspreises, wo du ja dann doch ein bisschen in den lokalen Medien warst, dir Zuschriften beschert, die unangenehm waren? Oder erkennen dich manche Leute auf der Straße? Oder ist das in deinem Alltag dann Gott sei Dank kein Thema?
Ich persönlich bin jetzt sehr viel auf Social Media. Das wäre möglicherweise anders. Ich habe jetzt da postalisch und über Mail nicht besonders viel Zuschriften in diese Richtung bekommen. Es ist gar nicht so sehr persönlich, jetzt in persönlicher oder direkter Betroffenheit und Involviertheit meiner Person, sondern eher auf einer intellektuellen Ebene, wie Themen reflektiert werden, wie Themen andiskutiert werden, wie demonstriert wird, wohin die öffentliche Meinung geht. Und das ist etwas, was mir unglaublich große Sorgen macht und das ist etwas, was mich auch sehr belastet.
Du hast ja Social Media angesprochen und in den klassischen Medien gilt ja Social Media mittlerweile als das größte Problem, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob das so ist. Aber in Wien zum Beispiel wurde vor kurzem bekannt, dass sich ein islamischer Prediger auf Facebook offen antisemitisch geäußert hat. Er hat das dann später gelöscht, aber so einfach ist es nicht. Müsste man nicht dann, wenn man den Dialog fördern will und vielleicht auch zum besseren Verständnis beitragen will, eigentlich auch Strategien für Social Media entwickeln?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das sollte und müsste, vor allem wenn man die jungen Menschen heutzutage erreichen möchte. Und da muss man sich schon auch dessen bewusst sein, dass eben Social Media eine eigene Logistik dahinter hat, einen eigenen Algorithmus hat. Bei unseren Schulworkshops merken wir das halt immer sehr, sehr stark. Also da gibt's breite Gruppen von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die gar nicht die Information haben, dass es einen 7.10. Gegeben hat und wo die Meinung herrscht, aha, die Israelis ist gleich Juden, Jüdinnen, undifferenziert, wie auch immer, die spinnen wieder und haben mit irgendeinem Vergeltungsschlag begonnen oder keine Ahnung, oder mit irgendeiner Gewaltausschreitung. Da wird das gar nicht, ist es in manchen Klassen, in manchen sozialen Gruppen gar nicht in der Form bekannt, dass es diesen Angriff der Hamas auf Israel gegeben hat zum Beispiel. Und das ist schon eine Folge der Logistik und der des Algorithmus von Social Media, dass solche Dinge passieren können, dass man sozusagen vor allem ein Narrativ zugespült bekommt. Bin mir ganz sicher, so wie du sagst, man müsste das Social Media viel mehr bedienen, macht mehr mein Team als ich, da muss man einfach auch persönlich einen Zugang dazu haben.
Du hast ja gesagt, ihr geht in Schulen. Was ungefähr macht ihr, also speziell auch du dort, und was kriegst du da zu hören? Wie ist die Stimmung in Grazer Schulen? Hat sich das auch verändert, vermutlich? Erzähl ein bisschen.
Also grundsätzlich war es mir ein Anliegen, ein bisschen an Know-how über das Judentum vermitteln zu können, und deswegen war das erste Programm dieses Judentum erleben, wo das Judentum als eigenständige Kultur, Tradition und Religion vorgestellt wird. Und das ist nach wie vor so ein Kernthema, ein Kernworkshop, den wir anbieten. Und daraus sind stärker so historisch konnotierte Themen entstanden, wo es jetzt auch diesen City Walk gibt zu der Grazer bzw. steirischen jüdischen Geschichte. Oder Workshops dazu, geht ein bisschen stärker in die Erinnerungs- und Gedenkkultur hinein. Dann später ist eben dieser interreligiöse Dialog dazu gekommen, diese interkulturellen Lernformate, heißt Shalom, Salam, Grüß Gott, finde ich sehr treffend den Titel gerade jetzt eben. Heißt aber eben schon lange so, da bemühen wir uns eben drum aufzuzeigen, was haben die großen monotheistischen Traditionen gemeinsam, was unterscheidet sie voneinander. Wenn es Unterschiede gibt, wie gehen wir miteinander um, beziehungsweise wie reflektieren wir diese Unterschiede. Und in den letzten Jahren ist immer stärker diese Antisemitismusprävention dazugekommen. Und bis zum 7.10. haben wir eigentlich keinen Nahostkonflikt Schwerpunkt als solchen gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, der Nahostkonflikt ist so ein ganz eigener Punkt und da gibt es sehr viele Experten, Expertinnen. Ich habe mich da nie als eine von diesen gesehen und habe aber das Gefühl seit 7.10., dass man dieses Thema seriöserweise nicht ausspannen kann. Und jetzt gibt es eben auch einen Nahostkonfliktschwerpunkt, habe mittlerweile ein sehr tolles, fundiertes Team und die sind da auch sehr bemüht, mit den Jugendlichen, mit ihrer Sprache zu arbeiten und sie dort abzuholen, ja, wo sie stehen und mit ihnen in den Dialog zu kommen.
Vielleicht noch zwei knifflige Punkte. Der Gegenwart, da kommen wir wieder ein bisschen zum Problem mit der Linken. Ich glaube, einerseits reiben sie sich natürlich an Netanyahu, weil der natürlich klar rechts ist und die Politik, die er betreibt, selbst in Israel ja auch immer wieder auf große Widerstände stoßt. Und das Zweite ist die Frage des Waffenstillstands. Also die kommt natürlich einmal prinzipiell von pro-palästinensischer Seite, hat aber offensichtlich breite Gruppen erfasst. Wie siehst du das? Wie können wir da zum Beispiel in Österreich uns eine Meinung bilden, die irgendwie verträglich ist?
Ich glaube, ist grundsätzlich einmal sehr, sehr schwierig. Das Thema ist wirklich unglaublich komplex. Zu deiner ersten Frage, diese rechtspopulistische Regierung in Israel, die ist unglaublich schwierig. Und wenn du versuchst, die Vorgehensweise Israels irgendwie verständlich zu machen, finde ich, stoßt man da immer wieder auch an seine Grenzen. Eben wie du sagst, gerade in linken Kreisen, weil es tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, jetzt auch schon vor 7.10. diese Politik Netanjahus, vor allem mit seinen Koalitionspartnern, Partnerinnen, da irgendwie zu rechtfertigen. Und das ist auch etwas in der Situation, in die ich dann immer wieder komme, in der ich überhaupt nicht sein möchte, weil ich möchte nicht die Politik Netanjahus rechtfertigen, ich möchte kein rechtspopulistisches System rechtfertigen, auch nicht, wenn es jüdisch ist sozusagen, gell? Und ich möchte auch nicht verschweigen, dass in Israel ganz, ganz klare Menschenrechtsverletzungen passieren. Also darüber muss man einfach offen reden können und diskutieren können. Gleichzeitig, und das schließt es nicht aus, muss man schon auch sehen, in welcher Lage Israel ist, sich befindet, auch schon vor 7.10. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass wir da in Mitteleuropa oft über Israel reden, reflektieren, es bewerten, es urteilen. Aus diesem sicheren Rahmen seit vielen Jahrzehnten in Mitteleuropa keinen Krieg mehr gehabt zu haben und eigentlich in Frieden leben zu können und nicht darüber nachdenken zu müssen, ob jetzt unser unmittelbares Nachbarland Raketen rüberschießt, wie viel täglich, wo der nächste Bunker ist, wo ich mich dann irgendwie verstecken kann und schützen kann. Und das gibt ein bisschen eine Schieflage, gell? Der Diskussion und der Reflexion auf dieses Land Israel. Sie merkt es einfach bei meinen Neffen und Nichten, die gerade beim, die meisten von ihnen waren gerade beim Militär. Man muss irgendwie sich schon vor Augen halten, dass Israel per se ein Land ist, das von arabischen Nachbarn umgeben ist, die einige von denen einfach nach wie vor, auch wenn sie einen Friedensvertrag mit Israel haben, wie zum Beispiel Ägypten und Jordanien, aber dem Land feindselig gegenüberstehen, andere es überhaupt vernichten wollen, unmittelbar Grenzen sich teilen, wo Vereinigungen an der Macht sind, wie die Hamas, das wissen wir jetzt auch, die definitiv in ihrer Charta drin stehen haben, Israel vernichten zu wollen und diese Neffen und Nichten da 3 bzw. 2 Jahre die jungen Mädchen 2 Jahre und die jungen Burschen 3 Jahre ihres Lebens dafür hergeben, dieses kleine, kleine Land zu verteidigen. Und das macht einfach insgesamt eine völlig andere Stimmung und kann man einfach so aus dieser mitteleuropäischen Sicherheit überhaupt per se nicht beurteilen. Jetzt unabhängig vom 7.10. und was seitdem, welche Themen es in dem Land seitdem gibt, beziehungsweise auch nicht nur in dem Land, sondern auch in der Diaspora. Das einmal so grundsätzlich zu dieser rechtspopulistischen Regierung, dass ich das schwierig finde, immer wieder in diesen Konflikt zu kommen, auch in dieses Bild hineinzukommen, das irgendwie verteidigen zu müssen, was ich eigentlich überhaupt nicht möchte. Das stimmt irgendwie nicht. Und deine zweite Frage?
War die mit dem Waffenstillstand.
Die mit dem Waffenstillstand finde ich eine total schwierige Frage, weil es hat einen Waffenstillstand gegeben bis 7.10. ganz, ganz konkret. Ein Waffenstillstand, der ganz oft gebrochen worden ist von der palästinensisch-arabischen Seite. Also man darf irgendwie nicht vergessen, dass seit 2005 täglich im Schnitt 6 Raketen vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden. Und darüber spricht man einfach gar nicht. Gell? Das ist auch nicht bei uns irgendwie in den Medien, aber das ist sowieso Standard sozusagen. Und auch seit 7.10. gibt es unglaublich viel Raketenbeschuss von der palästinensischen Seite, also vor allem von Gaza, auf das Kerngebiet in Israel. Und ich weiß nicht, wie oft die Fotos von meinen Cousinen bekommen, jetzt, bis zum heutigen Tage, wo sie einfach in ihren Bunkern sitzen. Also auf der einen Seite hat es einen Waffenstillstand gegeben, der von der anderen Seite gebrochen worden ist, eine kriegerische Auseinandersetzung, die Israel aufgezwungen worden ist. Und auf der anderen Seite jeder Waffenstillstand, so tragisch es für die Zivilbevölkerung, die mit der Hamas jetzt gar nichts zu tun hat, ist, aber es stärkt einfach die Strukturen der Hamas. Ich habe jetzt da überhaupt keine Ahnung aktuell, inwieweit die Hamas jetzt tatsächlich, die Strukturen der Hamas zerstört worden sind, wie weit es zurückgedrängt ist. Aber ich glaube, seit dem 7.10. können die meisten Menschen verstehen, dass es notwendig ist, damit man in diesem kleinen Land Israel wieder leben kann, dass man diese Sicherheit hat, dass die Infrastruktur der Hamas in den nächsten Jahren einmal nicht aktiv werden kann und dass die Tunnel nicht weitergebaut werden. Ich hoffe, das ist irgendwie klar. Und ich würde mir ein bisschen wünschen, dass es eine stärkere arabisch- und palästinensische Bewegung geben würde, die sich gegen die Hamas stellt auch. Das würde ich mir sehr wünschen für die Zivilbevölkerung.
Viel fröhlicher wären meine Fragen nicht mehr, aber sie wären jetzt ein bisschen regionaler wieder. Vielleicht in aller Kürze. Graz hat ja einen zweifelhaften Ruf in der Geschichte als Stadt der Volkserhebung, unter Anführungszeichen. Wir haben ein paar Stolpersteine verlegt, wir haben die Synagoge neu aufgebaut. Aber was müsste man denn in der Stadt noch tun, damit wir uns klarer deklarieren, damit wir sagen, tatsächlich nie wieder?
Ich finde, das ist eine unglaublich schwierige Frage. Und gerade jetzt tue ich mir ein bisschen schwer, das auch von einer Metaebene her zu beantworten, weil, wie du sagst, du hast ein paar Beispiele genannt, es ist einiges passiert und es gibt den Willen der Stadt Graz. Auf der anderen Seite haben wir eine kommunistische Stadtregierung, die sehr gewillt ist, viel in Richtung Erinnerungs- und Gedenkkultur zu machen. Auf der anderen Seite, gerade was die aktuell politischen Verhältnisse anbelangt, sich davor scheut, sich klar zu positionieren, klare Positionierungen einzunehmen und bei manchen Entscheidungen gerade die kommunistische Partei die einzige Partei ist, die dagegen stimmt. Haben wir in der jüngsten Vergangenheit ein paar Beispiele erleben dürfen. Das finde ich sehr schade. Ich würde mir insgesamt sowohl von der Stadtregierung als auch von den Menschen in Graz ein klareres Bekenntnis erwarten gegen Krieg, gegen Terror und für ein lebendiges jüdisches Leben in der Stadt Graz. Und da sind wir derzeit ganz, ganz weit weg davon, auch wenn ich mir eben diese Demonstration anschaue, vom Samstag, den 3.2. für Menschenrechte, für Demokratie gegen Rechtsextremismus, die dann auch letztendlich antisemitisch entglitten ist. Also da waren ganz viele Personen dran beteiligt mit sehr tollen Bemühungen in diese Richtung. Und letztendlich hat es aber auch da wieder eine antisemitische Entgleisung gegeben oder mehrere. Und das ist schon etwas, was ich sehr, sehr schade finde. Und da fehlt mir nicht nur von Seiten der Politik, sondern auch von einer breiten Bevölkerungsbasis ein ganz klares Bekenntnis.
Ich wollte die Demo gar nicht mehr so ansprechen, aber wenn du das schon ansprichst, da gab es ja eben eine Szene, wo quasi eine Jüdin und Palästinenserin, glaube ich, sich am Hauptplatz sozusagen, wie sagt man da, verschwestert oder wie auch immer, wo du aber sagst, eigentlich ist das ein mehr als zweifelhafter Akt gewesen und auch die Gruppe, die da aus Wien angereist ist, ist mehr als zweifelhaft. Erklär uns das kurz, weil wir haben da echt, glaube ich, nicht wirklich Insights.
Ja, und das ist wirklich ein schwieriges Thema, dahin noch auszuschweifen. Also diese ganze Demonstration und die Auseinandersetzung in und um die Demonstration rundherum, die ist ein bisschen so verkürzt worden auch auf diese bisschen zweifelhafte Doppelrede zwischen der Jüdin Dalia von der Gruppe Not in My Name, die nach dem 7.10.23 in Wien gegründet worden ist, und einer palästinensischen Vertreterin, die einfach deswegen sehr, sehr zweifelhaft war, weil sie Israel unglaublich kritisiert hat. Und ich selber habe es sehr, sehr schade gefunden, weil das Ziel der Demonstration, soweit ich es verstanden habe, für die Menschenrechte, für die Demokratie, gegen Rechtsextremismus, sind so hehre Ziele. Und da war von Anfang an auch klar, dass ich das uneingeschränkt unterstützen würde. Und warum hat dieses Thema Israel-Palästina, den Nahostkonflikt aktuell da jetzt das so hineinnehmen muss, habe ich grundsätzlich vom Zugang her nicht verstanden, weil es gibt, wie wir vorher schon gesagt haben, viele verschiedene Konfliktherde auf der Welt, aber dieser eine ist da mit hineingenommen worden. Das gibt eine weitere Verzerrung und das ist einfach nicht erwähnt worden, warum es diese Selbstverteidigung Israels jetzt da in dieser Form gibt und diese kriegerischen Aktivitäten in Gaza, weil es einfach den 7.10. gegeben hat. Und wenn ich das auf der Bühne verschweige, dann kriegt das Ganze eine unglaubliche Schieflage. Aber eben, ich möchte diese ganze Demonstration nicht nur auf diese eine 10- bis 15-minütige Rede verkürzen, wo ich das Gefühl habe, dass per se das ein zu lange Redezeit war. Ich habe einfach auch sehr viel Ordner, Ordnerinnen mit dieser Kofia, mit dem Palästinenserinnenschal da gesehen. Und es gibt ein Foto von einer kleinen Zeitung, das zeigt einfach Menschen auf der Demonstration, wo ein Teil der Menschen, vielleicht nicht ganz 50%, aber fast, von denen, die da zu sehen waren, jetzt da diesen Palästinenserschal umgehabt haben. Glaubt, dass das von Seiten der OrganisatorInnen nicht wirklich so gedacht war, aber dass auch in Deutschland diese Demonstrationen gegen Rechtsextremismus immer wieder gekapert werden von diesen pro-palästinensischen AkteurInnen und Gruppierungen und das als Plattform missbraucht wird, um ihre Botschaften anzubringen. Die besondere Lage in Graz war, dass von Seiten des Organisationsteams, denen auch wirklich Platz und Redezeit eingeräumt worden ist. Und ich habe unmittelbar dort bei der Demonstration einige Leute, die um mich herum gestanden sind, gesehen und mit denen gesprochen, die zu dem Zeitpunkt gegangen sind, wie auch dann im Nachhinein, die mir gesagt haben, das war ein Punkt, wo sie einfach sich und ihre politische Stimme missbraucht gefühlt haben und gesehen haben.
Gut, oder halt auch nicht gut. Ein paar kleine Fragen habe ich noch und wir werden jetzt tatsächlich ein bisschen heiterer, popkultureller am Ende, weil sonst schaltet da ja jeder nicht mehr ein, womöglich. Judentum ist generell, glaube ich, ein großes Thema in der Kultur. Mir kommt vor aktuell ein sehr großes Thema. Ich lese gerade einen Roman, wo jemand behauptet, er wäre quasi der Halbbruder von Anne Frank. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich den Roman gut finde. Du schaust zu Recht skeptisch. Aber es gab zum Beispiel auch Netflix-Serien wie Unorthodox. Hast du das angeschaut? Wie findest du das? Lernen wir da was oder ist das dann too much?
Ich finde es großartig, dass es solche Serien grundsätzlich gibt. Das ist eine der wenigen Serien, die grundsätzlich auf Jiddisch sind, einmal mit deutschen Untertiteln. Innerjüdisch wird es als sehr, sehr problematisch gesehen, weil innerjüdisch sagt man immer, es gibt schon so genug Antisemitismus auf der Welt und solche Serien, Bücher, kulturellen Interventionen haben eher das Potenzial, Antisemitismus zu verstärken. Ich selber auch von einer frauenpolitischen Perspektive finde es schon wichtig, auch solche Aspekte zu zeigen, dass es so stark orthodoxe jüdische Gruppierungen gibt, wo es einfach keine bis wenig Frauenrechte gibt, wo sektenhafte Zustände herrschen. Und das kennen wir in unterschiedlichen Religionen und auch nicht religiösen Ideologien, finde ich das gesellschaftspolitisch gut und wichtig und richtig, auch darüber zu reden. Glaube aber auch leider, gerade jetzt, wie die Diskussion in den letzten Wochen gelaufen ist, dass viele von denen, da muss ich recht geben, das Potenzial haben, den Antisemitismus noch einmal zu verstärken. Also da muss man sehr, sehr fein sein, um darüber zu sprechen. Ich bin manchmal zu Formaten eingeladen worden, wo wir wirklich nur dieses unorthodoxe Format dann reflektiert haben, besprochen haben, uns das angeschaut haben. Und das finde ich schon wichtig, dass man das macht, aber glaube ich, sehr schwierig und muss man sich gut anschauen, wer das macht.
Ja, wir gehen einmal davon aus, dass das jüdische Leben in den USA nicht hauptsächlich durch solche orthodoxen Communities geprägt ist, ne?
Genau, aber es wird dann natürlich überrepräsentiert durch solche Serien. Aber ich finde es auch total wichtig, solche weiblichen Selbstermächtigungsgeschichten wie von der Deborah Feldman zu zeigen.
Jetzt beschäftigt dich das jüdische Leben, jüdische Identität. Aber gibt es noch was anderes? Also schaust du gern Fußball, trinkst du gern Craftbier, bastelst du in deiner Faschingsverkleidung oder ist das wirklich dein Lebensthema und da kommst du auch quasi nicht weg davon?
Es ist ganz, ganz stark mein Lebensthema, aber nicht ausschließlich. Ich habe erstens einmal eine große Familie, ich habe 4 erwachsene Kinder, bin glücklich verheiratet und ich habe einen Zweitjob. Und dieser Zweitjob ist, ich bin Sub-Yoga-Lehrerin. Okay. Das heißt, ich mache Yoga am Stand-Up-Paddle und gebe da tatsächlich auch Lessons dazu, meistens auf Englisch, und das ist etwas, was mir einen unglaublichen Spaß macht und eine ganz eine wichtige Auszeit mir gibt, weil wenn ich dann am Wasser draußen bin mit meinem Stand-Up-Paddle, das ist ein total unpolitischer Raum, das ist ein Safe Space und das tut sehr gut als Kontrapunkt.
Da fährst du dann auf der Mur auf und ab oder wie?
Nein, bin eher in wärmeren Gewässern lieber unterwegs. Ich fahre gerne nach Kroatien im Sommer.
Gut, weil die Mur ist ja kein ganz unpolitischer Fluss.
Das stimmt, genau. Na, da bin ich wenig zugange.
Beste israelische Band, die man in Österreich erst noch kennenlernen muss.
Kann ich gar nicht sagen.
Sag ich Noga Eres. Googles das mal. Super Hip-Hopperin.
Super.
Letzte Frage, liebe Ruth-Katrin. Rot oder schwarz? Das ist nicht politisch zu verstehen.
Würde ich auch nicht beantworten können oder wollen, weil da zu viele Bilder in meinem Kopf sind, von politisch zu fußballtechnisch, und da habe ich so das Gefühl, da mag ich mich gar nicht äußern dazu, da bin ich eher dann begib mich in ein Minenfeld, in das ich nicht will.
Passt. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für die
Einladung. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Danke an das Pod für die Produktion und danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Wird nicht mehr allzu lange dauern und vielleicht schon ein kleiner Teaser. Im April ist das Podcast-Festival der Kleinen Zeitung im Schauspielhaus. Besorgt euch rechtzeitig Karten. Da wird auch der Haubendorfer Podcast vertreten sein mit einer Gästin aus Wien. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.